Wachstum. Im Jahre des Herrn 1729 starben gleich zwei Fürstbischöfe. Der eine war der mittlerweile 73-jährige Lothar Franz von Schönborn, die mächtige Eminenz. Als dadurch der Bischofsstuhl in Bamberg frei wurde, trat endlich sein Neffe Friedrich Karl von Schönborn auf den Plan, beerbte ihn und wurde Fürstbischof von Bamberg. Der zweite Fürstbischof, der nicht einmal zwei Monate später das Zeitliche segnete, war überraschenderweise Christoph Franz von Hutten, im Alter von 56 Jahren. Damit war plötzlich auch der Würzburger Bischofsstuhl verwaist. Erneut trat Friedrich Karl von Schönborn auf den Plan. Das Domkapitel hatte mittlerweile erkannt, welches politische Gewicht der Kandidat hatte. Er war ein geschickter Diplomat und hatte im Spanischen Erbfolgekrieg eine vermittelnde Rolle gespielt. Gegenwärtig waren die Zeiten immer noch unruhig, die Lage in Europa war alles andere als stabil. Angesichts eines drohenden möglichen weiteren Krieges, und tatsächlich brach 11 Jahre später der österreichische Erbfolgekrieg aus, hielten es die Würzburger für geraten, sich diesen klugen Politiker zu sichern. So wurde Friedrich Karl von Schönborn endlich doch zum Fürstbischof von Würzburg gewählt. Er war nun also Fürstbischof von Bamberg und von Würzburg, blieb zugleich aber immer noch der Reichsvizekanzler. In dieser Eigenschaft hatte er bisher in Wien gelebt und dort residierte er auch weiterhin die meiste Zeit bis ins Jahr 1734. Deshalb reiste Neumann nach Wien, um dem neuen Fürstbischof zu begegnen. Dort angekommen betrat er den Reichskanzleitrakt der Wiener Hofburg, in dem Friedrich Karl als Reichsvizekanzler residierte, ein Bauwerk des Johann Lukas von Hildebrand. Er wurde sofort vorgelassen. Kurz darauf stand er im Sprechzimmer des Reichsvizekanzlers, des Fürstbischofs von Bamberg und des Fürstbischofs von Würzburg und alle drei waren ein und dieselbe Person. Friedrich Karl schien auf den ersten Blick ein typischer Schönborn zu sein, recht kräftig, um nicht zu sagen dick, mit speckigem Gesicht, putziger Nase und kleinen Äuglein, die einen scharf fixieren konnten. »Meister Neumann«, begrüßte ihn der Fürst, »schön, euch hier zu haben.« Neumann küsste den fürstbischöflichen Ring. Er hatte sich sagen lassen, das gefalle Friedrich Karl. Tatsächlich ließ der das mit der größten Selbstverständlichkeit geschehen. »Bitte, hier herüber«, sagte er und wies mit einer einladenden Geste auf eine prunkvolle Sitzgruppe an der Seite des Raumes. Mit dem kleinen Finger seiner rechten Hand winkte er einem Kammerdiener, der von der gegenüberliegenden Wand losstartete, die beiden überholte und sie in tiefer Verbeugung am Tisch in Empfang nahm. Sobald die beiden Platz genommen hatten, erst natürlich der Fürst, dann sein Architekt, goss der Diener unaufgefordert einen tiefroten Wein in ihre Kristallgläser. Friedrich Karl zog im Sitzen seinen golddurchwirkten, purpurn schimmernden Rock zurecht, wobei Neumann auffiel, dass der Wein farblich perfekt mit dem Kleidungsstück harmonierte. »So«, sagte der Fürst, räusperte sich, trank und schmatzte genießerisch, während sich Neumann beeilte, es ihm gleich zu tun. Dann fragte der Fürst, »nun, wie stehen die Angelegenheiten in Würzburg?« »Solche Fragen hasste Neumann. Sie stehen gar wohl, Euer Gnaden.« »Schön, sehr schön.« Friedrich Karl sah ihn durchdringend an. »Ihr mögt solche Fragen nicht, wie, Meister Neumann?« Neumann stockte kurz und sagte dann freundlich, »das stimmt, Euer Gnaden.« Friedrich Karl winkte lächelnd ab. »Ist ja auch eine dumme Frage«, meinte er. »Eine diplomatische Frage, wie Politiker sie gern stellen, wenn sie sich interessiert geben wollen, obwohl sie keine Ahnung haben oder kein Interesse. So kommt es mir vor, Euer Gnaden.« Friedrich Karl nickte kurz, schlug ein Bein über das andere, hängte einen seiner Arme über die Rückenlehne und warf lässige Blicke aus dem Fenster. »Ja, so ist dieses Spiel. Ich spiel's ständig. Und ihr könnt mir glauben, Neumann, wie froh bin ich, wenn ich es zwischendurch einmal mit einem Menschen zu tun bekomme, der nicht auf dem Parkett der Phrasen herumspaziert, sondern der ein konkreter Mensch ist und konkret arbeitet und bei dem man am Ende sieht, was er geschaffen hat. Ach, wie wunderbar!« Er sah Neumann an. »Konkret, Meister Neumann, bedeutet ja wörtlich so viel wie fest, und ich möchte sagen handfest, Neumann.« »Mit Verlaub, Euer Gnaden, ich bin auch froh, dass ich handfest arbeite.« Der Fürst hob die Hand hinter der Lehne hervor und legte den Kopf hinein. »Ich selbst liebe die Architektur«, sagte er ein wenig sehnsuchtsvoll und träumerisch. Plötzlich richtete er den kleinen Finger auf Neumann und beugte sich vor. »So, und genau deshalb seid ihr hier, Meister Neumann.« Er räusperte sich. »Mein verstorbener Bruder, Gott hab ihn selig, hat euch, Neumann, den Auftrag erteilt für ein gewisses Bauwerk.« Er verstummte und starrte ein Loch in die Luft. Neumann wartete ein paar Momente, dann sagte er, »für zwei sogar, Euer Gnaden.« Der Fürst kam wieder zu sich. »Richtig, für zwei sogar, für die Schönbornkapelle am Dom und für das Residenzschloss. So, er schlug das Bein wieder herunter und stellte das Glas auf den Tisch. Beide Bauwerke sind unvollendet geblieben, deutlich unvollendet geblieben. Er betonte das Wort deutlich. Ich will, dass sich das ändert. Nein, falsch, ich will, dass ihr das ändert. Er schaute Neumann genau an und fügte ruhig hinzu, Meister Neumann. Neumann verneigte sich, atmete fröhlich durch und meinte, Euer Gnaden, mit Verlaub, das hatte ich gehofft. Ich danke Euer Gnaden von Herzen. Friedrich Karl klatschte in die Hände. Meister Neumann, sagte er, und meinte dann in fast vertraulichem Ton, wir werden etwas Wunderbares erschaffen. Wir tun es bereits, Euer Gnaden. Der Fürstbischof hob das Glas. Darauf einen guten Schluck. Auf Euer Wohl, Euer Gnaden. Nein, Neumann, auf das Eure. Nein, unser Beider. Nachdenkliche Pause. Auf Würzburgs Wohl. Sie tranken. Friedrich Karl spielte mit seinem Glas. Er sagte, ach, übrigens, Meister Neumann, hab ich's schon erwähnt? Was, Euer Gnaden? Was belieben Euer Gnaden, gegebenenfalls schon erwähnt zu haben? Dass ich den Baumeister der Würzburger Residenz zum Oberbaudirektor ernenne? Ihr beruft mich wieder in die Würzburger Stadtbaukommission? Friedrich Karl wiegte den Kopf. Nein, sagte er wie nachdenkend, das habe ich nicht gesagt. Er machte eine effektvolle Pause. Zum Oberbaudirektor habe ich gesagt, also zum Oberbaudirektor über sämtliche militärische, kirchliche, öffentliche und zivile Bauten. Wie, Euer Gnaden? Neumann zupfte sich energisch am Ohrläppchen. Sämtliche, also alle? Friedrich Karl nickte. In Würzburg und in Bamberg. Neumann glaubte erst nicht recht zu hören. Aber genau das tat er. Er war jetzt wirklich und wahrhaftig die oberste Instanz von allen denkbaren Instanzen. Er plante selbst und entschied über die Stadtbefestigungen, Kirchen, Verwaltungs-, Hofhaltungs- und Repräsentationsgebäude sowie jedes einzelne Haus. Tatsächlich war er zuständig für alles, was in Würzburg und in Bamberg gebaut werden sollte, für das gesamte Stadtbild. Und natürlich für die Residenz. In der Folgezeit reiste er des Öfteren zur Besprechung der Baufortschritte und der neuen Entwürfe nach Wien. Wahlweise erstattete er dem Fürstbischof schriftlich Bericht. Das fiel Neumann nicht leicht, er tat sich schwer damit, seine Arbeit in Worte zu fassen. In seinen Briefen reihte er deshalb meistens dürre Informationen aneinander, verzierte sie mit Formulierungen wie »gar meisterlich gelungen« oder »wohl gebauet« und garnierte Briefkopf und Schluss mit Wörtern wie »gnädiglichst« oder »untertänigst«. Er hasste diese Briefschreiberei. Rohrer trat aus dem Gewirr der Gassen und schaute sich um. Links glaubte er den Dom zu erkennen und rechts, da, ein Lichtschein. Er ging darauf zu und vor ihm löste sich allmählich ein Brunnenhaus aus der Dunkelheit. Rohrer glaubte etwas wiederzuerkennen. Ja, richtig, jenseits des Brunnens begann die steinerne Brücke. Eine Laterne stand neben dem Brunnenhaus und eine Hellebarde lehnte an der Wand. Bei Rohrers Näherkommen sprang plötzlich ein Nachtwächter heraus, schnappte sich die Laterne und brachte seine Hellebarde in Anschlag. »Hey!« brüllte er rau. »Wer da?« Rohrer blieb erschrocken stehen. »Rohrer! Franz Anton Rohrer!« stotterte er. »Los, komm fälligst ins Licht, damit ich dich sehen kann, oder soll ich dich gleich abstich?« Rohrer starrte auf die Hellebarde und folgte dem Befehl. Der Nachtwächter war ein riesenhafter, vierschrötiger Mann, der nicht so aussah, als würde er vor irgendetwas zurückschrecken. Er wirkte wie ein Söldner, dem leider alles zuzutrauen war. »Was treibst dich da rum, hä?« Die Hellebarde war direkt auf Rohrers Herz gerichtet. »Ich bin nicht von hier. Das höre ich selber, dass du nicht von da bist, Freund. Das macht dich ja gerade so verdächtig.« Wer nämlich nachts in der unbeleuchteten Stadt unterwegs war, der hatte in aller Regel keine edlen Motive, im Gegenteil. Im Schutz der Dunkelheit betrieben Diebe, Mörder und Halsabschneider ihr schlimmes Geschäft. »Also was? Steh red und antwort!« »Ich wollte zu Balthasar Neumann.« Der Nachtwächter ließ die Hellebarde ein wenig sinken. »Zu Balthasar Neumann?« Der Nachtwächter musterte den zitternden Mann. Nach ein paar Augenblicke stellte er die Hellebarde weg, denn der Mann war jetzt genug eingeschüchtert und offensichtlich nicht akut bedrohlich. »Der Neumann ist heute gestorben, Freund.« »Wo kommst du her?« fragte der Nachtwächter, während er aus dem Brunnenhaus ein hölzernes Gefäß holte, das er offenbar gerade gefüllt hatte. »Von da«, Rohrer deutete in die Richtung, aus der er gekommen war, »aus der Weinstube von Johann Baptist Retz.« »Vom Retz? Um die Zeit? Verzeihung, ich wusste nicht. Willst einen Schluck?« fragte da plötzlich der Nachtwächter. Rohrer beugte sich vor. »Was ist das?« »Nach was sieht's denn aus, hä? Nach Schnaps?« »Ja, irgendwie schon.« Der Nachtwächter lachte aus vollem Hals und nahm einen großen Schluck. Dann wischte er sich über den Mund und sagte, »Wasser.« Rohrer traute seine Ohren nicht. »Wasser? Willst du auch einen Schluck? Kann man das etwa trinken?« Der Nachtwächter sah irgendwie stolz aus. »Jawohl«, sagte er, »des Wasser kannst fei trink. Darum heißt es auch Trinkwasser.« »Trinkwasser?« Rohrer nahm den Krug und kostete. »Schmeckt frisch«, sagte er verwundert, »beinahe wie Quellwasser.« Unglaublich, trinkbares Brunnenwasser. Das hatte Rohrer noch nie erlebt. Kein Mensch trank Wasser, man wusch sich nicht einmal damit. So giftig war es. »Und wer hat die Leitung für den Brunnen gebaut?« unterbrach der Nachtwächter Rohrers Gedanken und entblößte dabei seine Zahnlücken. »Rate mal!« Rohrer brauchte nicht lange nachzudenken. »Etwa Neumann?« Der Nachtwächter nickte befriedigt. »Die ganze Stadt hat der Neumann neu gemacht. Schad, dass er tot ist.« »Ja, schad.« Der Nachtwächter war in Gedanken. »Im letzten Jahr erst habe ich die Wallfahrt nach 14 Heiligen gemacht«, sagte er unvermittelt. Rohrer horchte auf. 14 Heiligen? Ist noch nicht ganz fertig, ist auch vom Neumann. Der hätte sicher gern erlebt, wie das fertig wird. Großartig. Schad, sagte der Nachtwächter versonnen und wechselte abrupt die Tonart. So, Freund, und jetzt schau, dass du von der Straße kommst. Damit nahm er Rohrer den Holzkrug weg. Ja, aber wo soll ich hin? Das ist mir gleich, Freund. Hauptsache, du verschwindst und zwar hurtig.